RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Ein Mann greift einen Zugschaffner an, weil der sein Ticket kontrollieren will. Einfach so. Schlägt dazu mit der Faust. Ganz oft. Diese Tat vom Februar 2026, die der Zugschaffner nicht überlebte, das hat eine Debatte angestoßen. Gerade in Berlin wurde da heftig diskutiert, gerade in Berlin, wo die Bahnhöfe zu den Angstorten in der Hauptstadt gehören. Aber nicht nur von Bahnhöfen wird hier in der Hauptstadt fast täglich von Gewalt berichtet. Schüsse in Neukölln, Messerattacken am Cottbusser Tor und das Gefühl, dass der Ton insgesamt aggressiver und rauer geworden ist. Roh und rücksichtslos. Wie viel Gewalt ertragen wir? Das ist unser Thema heute, auch das, was wir dagegen unternehmen können. Wir diskutieren im RBB 24 Inforadio Forum und sind zu Gast beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin, unserem Kooperationspartner auf dem Podium für das DIW, die Wirtschaftswissenschaftlerin Anna Bindler, hier Leiterin der Abteilung Kriminalität, Arbeit und Ungleichheit, beschäftigt sich unter anderem mit der Frage nach den gesellschaftlichen Kosten von Kriminalität. Herzlich willkommen. Fachmann für Kriminalität und deren Bekämpfung ist Professor Marcel Kuhlmey, bildet an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Polizistinnen und Polizisten aus, war vorher 25 Jahre bei der Berliner Polizei im Einsatz. Burkhard Regger, innenpolitischer Sprecher der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus und Maximilian Schirmer, zu meiner Linken, der Landesvorsitzende der Berliner Linken und stellvertretender Bundesvorsitzender derselben Partei. Mein Name ist Sandra Schwarte. Und ich möchte mit einer persönlichen Frage beginnen. Ich habe diese Tat des Zugschaffners, den Tod des Zugschaffners erwähnt. Anna Bindler, war das ein einschneidender Fall oder ein weiterer in einer Reihe?
Ich denke, es war einschneidend in dem Sinne, als dass es unsere Wahrnehmung von Gewalt, von Kriminalität noch einmal beeinflusst hat. Es gab aber auch andere Fälle, andere Taten, die da schon getan haben. Mhm. Aber ja, ich denke, man kann schon sagen, dass es zumindest ein Fall war, der Menschen sehr stark aufgewühlt hat, sehr stark bewegt hat.
Mhm. Burkhard Regger, was haben Sie gedacht, als Sie von dem Fall gehört haben?
Es ist kein Einzelfall. Es ist zwar im Rahmen der Deutschen Bahn der erste Fall, der mir jedenfalls zur Kenntnis gekommen ist. Aber wenn ich an die diversen Attacken auf Weihnachtsmärkte denke, auf Polizeibeamte, auch mit tödlicher Folge in den letzten Jahren, dann kann ich nur Ihre Analyse teilen, dass die Gewaltbereitschaft bis hin zur Tötung gestiegen ist. In Berlin zeigt sich das auch an einer gestiegenen Zahl von Tötungsversuchen und auch vollendeten Tötungen, von etwa 100 pro Jahr über Jahre jetzt gestiegen auf 160. Und insofern ist es richtig, die Frage zu stellen, wie kann man dem noch wirksamer begegnen?
Marcel Kuhlmey, war das eine Einzeltat oder würden Sie schon sagen, das war etwas Außergewöhnliches und das hat etwas ausgelöst, was unser Sicherheitsgefühl angeht?
Also ich glaube, außergewöhnlich ist es immer irgendwie, weil so oft und häufig passiert es dann auch wieder nicht. Also ich weiß nicht, in dieser Intensität. Ich glaube, es macht aber viel mit dem Sicherheitsgefühl, weil man halt, also gerade wenn man unterwegs ist oder wenn man sich halt in einem sicheren Raum eigentlich vermeintlich bewegt, wo man jetzt sagt, ich sitze im Zug, was soll mir da eigentlich passieren, was soll dem Schaffner eigentlich passieren? Es ist, glaube ich, schon eine außergewöhnliche Situation, aber man muss sich hier auch immer die Frage stellen, warum sind die Menschen eigentlich so? Also warum oder was sind die Ursachen, dass sie letztendlich so leicht Gewalt anwenden? Ich glaube, wir alle in unserem Umfeld erleben solche Gewalt nicht und kennen auch wahrscheinlich niemanden, der einfach so wegen einer Fahrkartenkontrolle reagieren würde. Und dafür muss es Ursachen geben, die vielleicht nicht nur durch polizeiliche Mittel gelöst werden können.
Mhm. Maximilian Schirmer, Ihr Eindruck, es sind solche Gewalttaten, auch so eine Aggressivität, ist das etwas, was neu ist, was es früher vielleicht nicht so gegeben hat in dieser Form?
Also mein Eindruck ist, ich bin in Berlin geboren, aufgewachsen, dass es schon immer solche oder vergleichbare Fälle vielleicht gegeben hat, aber ich finde eigentlich bei dem Fall ganz speziell wird nochmal ganz deutlich, dass wir immer wenn solch oder ein ähnlicher Fall passiert, wir reden immer sehr viel über die Täter und Statistiken und ich finde, bei dem Thema war die Geschichte der Betroffenen und auch der Partnerinnen und so, die hat mich eigentlich da am stärksten nochmal bewegt, weil ich finde, wenn wir über Gewalt reden und dann über die, die sie erfahren und wie sie auch durchstehen, dann ist eigentlich das Erste, erstmal Empathie und Mitgefühl für die, die davon betroffen sind. Und der Impuls, immer gleich über die Täter zu reden, den verstehe ich auch total. Aber in dem Moment ist mir das total vor Augen gekommen, wie sozusagen, man geht morgens los zur Arbeit, verabschiedet sich noch und dann dieser Krankenhausaufenthalt, der danach irgendwie kam und so. Und das hat mich richtig mitgenommen, die Geschichte sozusagen dahinter. Also auf eine traurige Art und Weise.
Wir müssen trotzdem erstmal bei den Zahlen und Fakten und Statistiken bleiben und zumindest uns ein Lagebild zu verschaffen. Wie schlimm ist es denn wirklich und ist es denn schlimmer geworden? Dieser Eindruck, dieses Gefühlte, dass es alles aggressiver ist. Verschaffen wir uns also diesen Überblick, Anna Bindler, bestätigen die Zahlen denn das, was in der öffentlichen Debatte gefühlt vorherrscht, dass es immer gewalttätiger wird?
Eigentlich bestätigen die das erstmal nicht. Die besten Zahlen, die wir haben, sind die der polizeilichen Kriminalstatistik auf Bundesebene vom Bundeskriminalamt und auf Landesebene dann eben von den Landeskriminalämtern. Wenn man sich die neuesten Zahlen anguckt, dann sieht man einerseits einen Rückgang von 2024 auf 2025. Auf Bundesebene sind das 5,6%, also ein Rückgang in registrierten Straftaten. Bei Gewaltkriminalität sehen wir einen Rückgang um 2,3% auf Bundesebene. In Berlin haben wir in dem gleichen Jahr einen Rückgang um 6,7% gesehen. Da sind wir insgesamt auf einem 10-Jahres-Tief, wenn man das Corona-Jahr, was sehr speziell war, oder die Corona-Jahre einmal auslässt. Es stimmt aber auch, was vorhin gesagt wurde, dass insbesondere Taten mit Schusswaffen angestiegen sind in Berlin. Na, aber der insgesamte Trend zeigt einen Rückgang in Kriminalität. Das wird insbesondere deutlich, wenn wir uns das eben in der langen Frist angucken. Wenn wir schauen, was passiert denn mit registrierter Kriminalität seit Anfang der 2000er, dann sehen wir starke Rückgänge insgesamt. Das heißt, Deutschland ist gemessen an der Statistik erstmal ein sichereres Land geworden.
Woher, Marcel Kuhnheim, kommt dann der Eindruck, dass es gewalttätiger geworden ist, aggressiver geworden ist, rücksichtsloser geworden ist, wenn doch die Zahlen eine andere Sprache sprechen?
Ich glaube, es hat mehrere Faktoren. Also zum einen dürfen wir wirklich nicht vergessen, weil, also gerade wenn wir jetzt so einen Längsschnitt nehmen über 20 Jahre oder 25 Jahre, medial hat sich sehr viel verändert. Also das, was gerade auf der Straße passiert, wird sofort gepostet, geht sofort raus. Das war früher nicht so tatsächlich. Also mir ist es auch wieder so in den Sinn gekommen, als jetzt dieser Anschlag war in Italien. Ja, also wer hätte jemals aus Italien sofort so einen Anschlag mit dem Auto gemerkt? Ne, aber wir haben es natürlich sofort in den Medien gemerkt. Also ich glaube, damit hat es viel zu tun. Und dass die Taten gefühlt, ja, ist aber jetzt also wirklich nur ein Gefühl, wirklich mehr Aufmerksamkeit erregen. Also sie hatten, oder wir hatten es ja schon angesprochen, es gibt ja auch in der Polizei jetzt mittlerweile eine besondere Organisationsform, die sich halt genau um diese Schusswaffengebräuche in der Stadt kümmern, weil sie halt wirklich vermehrt vorkommen. Und da muss man halt immer gucken mit der Statistik. Auf der einen Seite, die Statistik sagt natürlich, die Zahlen gehen zurück, aber jetzt müsste man nochmal weiter reingehen, wissenschaftlich, und müsste sagen, aber wie intensiv sind denn jetzt die Straftaten? Und die sind viel intensiver geworden, als wir es früher hatten.
Was sagen denn die Polizistinnen und Polizisten, die Sie ausbilden? Sind die vermehrt Aggressivität ausgesetzt? Also zücken die Menschen schneller das Messer? Oder die Waffe?
Ja, das merkt man schon. Herr Dregger hat es ja vorhin auch schon mal angesprochen mit der Gewalt gegen Polizeibeamte. Das geht ja wirklich, also auch aus den Statistiken steigt. Also das, was wir vielleicht früher nicht so hatten, dass also Polizei mehr Respekt hatte oder die Maßnahmen letztendlich, die getroffen wurden, auch befolgt wurden, das haben wir heute nicht mehr. Also das wird sowohl aus der Praxis als auch von den Studierenden, von den Auszubildenden immer wieder berichtet, dass es schon ganz andere Situationen sind, die man da auf der Straße erlebt.
Tatsächlich, Burkhard Dregger, zeigen jetzt die Zahlen, dass die Kriminalitätsdaten eigentlich sinken. Ja, die Zahlen sind niedriger. Sie waren trotzdem seit Jahren vor einer zunehmenden Gewalt, vor einem wachsenden Dunkelfeld. Wo sehen Sie die größten Probleme?
Es gibt verschiedene Bereiche, die stark anwachsen sind. Ich will mal den Bereich der häuslichen Gewalt nennen, partnerschaftliche, familiäre Gewalt. Da steigen die Zahlen auch in unserer polizeilichen Kriminalitätsstatistik in Berlin rapide an. Das hat möglicherweise wahrscheinlich etwas mit einem veränderten Anzeigeverhalten zu tun. Früher waren Opfer häuslicher Gewalt öfters schambelastet und haben sich nicht offenbart. Heute sind die Angebote besser geworden, die Angebote, die auch staatlicherseits zur Verfügung gestellt werden. Und wir haben im letzten Jahr über 20.000 Fälle häuslicher, partnerschaftlicher Gewalt gehabt. Wenn Sie dann noch die 10.000 Gewalttaten gegen Polizeibeamte in Berlin hinzurechnen, ist das schon insgesamt ein Drittel aller Gewalttaten, die wir alle, wenn wir über die Straße oder durch die Parks gehen, fürchten. Und das ist das Interessante. Also natürlich wächst die Angst mit der Berichterstattung. Die Zahlen wachsen aber gar nicht im öffentlichen Raum. Jedenfalls ist das nicht belegt, dass sie im öffentlichen Raum anwachsen, sondern gerade im häuslichen Bereich. Und dort mit den richtigen Präventionsmaßnahmen reinzugehen, ist eine der wichtigen Aufgaben. Wir haben da als Koalition Berlin auch schon die ersten Schritte getan.
Mhm. Anna Bittler, stimmt das? Kein Problem im öffentlichen Raum?
Also ich würde ganz gerne auf die Frage der häuslichen Gewalt eingehen. Das stimmt, wir haben hier wachsende Zahlen. Das ist auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht nur in Berlin so, sondern bundesweit so. Es ist hier ganz schwierig zu sagen, was ist ein verändertes Anzeigeverhalten. Das heißt, Sie haben das schon beschrieben, sind oft Frauen, die betroffen sind. Das heißt, in welchem Punkt sind Frauen eher bereit, zur Polizei zu gehen? Sind sie eher bereit zu melden oder vielleicht auch Nachbarn, Freunde, Kollegen eher bereit oder sensibilisiert dafür? Das heißt, sehen wir einfach eine Verschiebung vom Dunkelfeld ins Hellfeld? Was beobachten wir? Oder ist es ein Anstieg? Das können wir mit der derzeitigen Datenlage noch nicht so gut beantworten. Da gibt es jetzt tolle Studien auch vom BKA, die genau da reingehen in die Dunkelfeldforschung, eben über Befragungen, damit wir dann in Zukunft eben das unterscheiden können. Was sind Anstiege in häuslicher Gewalt und was sind vielleicht Anstiege im Meldeverhalten, ohne dass sich die Gewalt an sich verändert?
Das BKA, das Bundeskriminalamt, hat jetzt ja erst jüngst eine große Dunkelfeldstudie vorgelegt, die war auch sehr beachtet. Maximilian Schirmer.
Ja, ich finde, das eine sind natürlich immer so die Statistiken und das andere ist ja auch so ein Gefühl, was wir in Berlin haben. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist in Berlin die Kriminalitätsrate im öffentlichen Nahverkehr geht um 10,1% zurückgegangen. Aber trotzdem sind zumindest diejenigen, die jeden Tag mit der S-Bahn und mit der Bahn fahren, merken, dass der Ton einfach rauer wird. Mhm. Also die Leute sind frustrierter, fahren die Ellenbogen aus. Und ja, Berlin war schon immer ein bisschen rau und Berlin hat auch schon immer mal irgendwie einen Spruch hier und da hat man bekommen. Aber ich finde, man merkt einfach, dass die Leute sozusagen gehetzter sind, frustrierter sind. Und wenn man dann mit den Leuten spricht, und das versuchen wir ja als Partei immer sehr stark zu machen, also zuhören, hingehen, mitnehmen, an die Haustüren gehen zum Beispiel und die Leute fragen, erlebt man das auch. Und man erlebt jeden Tag eigentlich, dass man das Gefühl hat, sozusagen dieses nur irgendwie zu arbeiten, um zu leben und den anderen sozusagen im Alltagsleben nicht mehr begegnen zu können. Die Nachbarschaftlichkeit nimmt ab, Kiezprojekte werden eingestanzt und in Berlin, ich weiß nicht, unter fast jeder Brücke, zumindest in Gegenden, in denen ich bin, sieht man inzwischen obdachlose Menschen. Und ich finde, das ergibt so ein Gesamtbild von einer Stadt, wo wir einfach einen großen Bedarf daran haben, uns das um diese Menschen auch zu kümmern. Und ich finde, da fehlt ein bisschen was, weil wenn wir über Kriminalität reden, müssen wir auch über diejenigen reden, also wo sie herkommt. Die Leute werden ja nicht als Kriminelle geboren.
Aber ja, Verarmung, auch Obdachlosigkeit und so, das ist ja ein Problem, was in Berlin schon lange vorherrscht. Aber Sie sprechen ja von einem aggressiver werdenden Ton auch. Ja? Was glauben Sie denn, was sind die Ursachen dafür?
Na, wenn ich zum Beispiel jetzt über den Alex laufe, so bin jetzt auf dem Weg hierher, über den Alex gelaufen, da sieht man unter der Brücke Menschen, die keine Wohnung mehr haben. Ich kenne das bei mir im Kiez auch. So, das heißt, da um die Ecke, Storkower Straße, das ist da mein Wahlkreis, dort ist jetzt wird eine Obdachlosenunterkunft zusammengespart. Das heißt, die Leute sind, wo sollen die hin? Natürlich auf der Straße, weil sie haben ja keine Wohnung. Und das heißt, ich erlebe immer größere Ansammlungen von obdachlosen Menschen, die sozusagen ja auch mal pöbeln oder vielleicht irgendwie nicht gerade in Hilfe kommen, geräumt werden. Wir haben gerade ganz aktuell viele Räumungen von obdachlosen Camps, die danach natürlich nicht besonders glücklich darüber sind. Ich heiße das Gefühl, ich muss mich damit beschäftigen, wo kommt etwas her, wie werden die Menschen kriminell, um dann nachhaltige Lösungen dagegen zu entwickeln. Und ich habe das Gefühl, das machen wir gerade nicht, sondern der Leidensdruck der Menschen, das Gefühl, die Miete steigt, ich bin Behörden ausgeliefert und so weiter und so fort, das steigt und der Frust im Allgemeinen steigt auch.
Also es ist rauer geworden. Reden wir über dieses Sicherheitsgefühl, was dann ja auch darunter leidet. In Berlin ist dieses Sicherheitsgefühl ja offenbar beeinträchtigt. Nach einer aktuellen Umfrage fühlen sich rund die Hälfte der Berliner nachts unsicher. Vor allen Dingen Frauen gehen nachts sehr ungerne, vor allen Dingen in den öffentlichen Nahverkehr. Wie lässt sich dieses Gefühl wissenschaftlich fassen, Anna Bindler? Was wissen wir aus der Forschung darüber, wer sich besonders unsicher fühlt? Welche Rolle da Wohnort, Einkommen, Geschlecht und so etwas spielen?
Das Sicherheitsgefühl oder Unsicherheitsgefühl ist tatsächlich ein, würde ich sagen, ein sehr komplexes Phänomen. Wir haben versucht, uns das anzugucken und zu schauen, wie verhält sich das denn für verschiedene Bevölkerungsgruppen auch in verschiedenen Regionen. Und da fallen ein paar Sachen auf. Das eine ist, wenn man sich das nach Regionen anguckt, wir haben das auf Kreisebene gemacht, dann sieht man, dass die Kriminalitätsbelastung, das heißt, wie viel Kriminalität gibt es denn vor Ort, durchaus damit korreliert, wie sicher oder unsicher sich die Menschen fühlen, aber nicht eins zu eins. Das heißt, es gibt andere Faktoren, die eine Rolle spielen, warum sich Menschen sicher oder unsicher fühlen. Wir können das nicht nur durch unterschiedliche Kriminalitätsbelastungen erklären. Das andere, was wir angeguckt haben, ist, wie sich das für verschiedene Bevölkerungsgruppen verhält. Sie hatten die Frauen angesprochen und die Frage nach Tageszeiten, das heißt, da gibt es Unterschiede. Aber wir sehen zum Beispiel, dass es nicht unbedingt die Bevölkerungsgruppen sind, die das größte Risiko haben, Opfer von Kriminalität zu werden, die sich am meisten Sorgen machen. Ja, statistisch gesehen haben Frauen, wenn wir vielleicht die häusliche Gewalt einmal ausklammern kurz, im öffentlichen Raum eine geringere Wahrscheinlichkeit, Opfer von Gewalt zu werden oder von Kriminalität zu werden als Männer. Ältere Menschen haben eine geringere Wahrscheinlichkeit als jüngere Menschen, Kriminalität zu erleben. Trotzdem sind das die Gruppen, die sich stärker Sorgen machen. Das heißt, hier gibt es, ich würde das als diffuses Gefühl beschreiben, was im Raum steht und eben auch eine Rolle spielt. Und da ist die Frage, wo kommt das her? Die Berichterstattung wurde schon mal genannt, das ist sicherlich ein großer Faktor.
Burkhard Regger, Sie sprechen oft von Brennpunkten in Berlin, ne? Von solchen Orten, von Clankriminalität und Orten, an denen der Staat zu wenig präsent ist. Können Sie ein, zwei Beispiele nennen, wo sich das aus Ihrer Sicht besonders zeigt?
Also für mich gibt es keine No-Go-Areas. Das ist auch nicht hinnehmbar. Und das, damit da kein falscher Zungenschlag reinkommt. Aber es gibt, wie er gerade gesagt hat, kriminalitätsbelastete Orte, in denen die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden, erheblich höher sind. Dazu gehört auch der Alexanderplatz, der Görlitzer Park und einige andere. Und dort hat die Polizei weitergehende Befugnis, weil der Gesetzgeber dafür gesorgt hat, dass sie dort anlasslose Personenkontrollen durchführen können. Gilt übrigens auch für die Messerverbotszonen, zum Beispiel Leopoldplatz. Und nach allem, was ich höre, sind dort die Zahl der Messerstraftaten auch rückläufig, weil es eben Kontrollen gibt. Die sind nicht permanent, aber immer wieder. Ich will ansonsten keinen Kiez in dieser Stadt brandmarken als einen Ort, wo man besser nicht hingeht. Die Stadt ist wunderschön und es ist unsere Aufgabe der Polizei, die Ressourcen zu geben, damit sich die Menschen überall sicher fühlen können. Das ist unser Job.
Aber das wäre schon wichtig, ja?
Ja, unbedingt, natürlich. Und wir haben auch eine Menge getan. Ich will nur ein Stichwort nennen, wenn Sie gestatten. Wir haben das Polizei- und Ordnungsrecht des Landes Berlin, das Gefahrenabwehrrecht, das die Polizei jeden Tag nutzt, substanziell erweitert. 44 neue Eingriffsbefugnisse der Polizei, die sich, wenn das jetzt in die Umsetzung gerät, nach hoffentlich auch auf die Zahlen im Hinblick auf die Kriminalitätsstatistik auszahlen wird. Derzeit beschaffen wir nun das Material, das damit in Verbindung steht, damit sie die Befugnisse nutzen kann. Das geht da häufig auch um elektronische Befugnisse. Aber es geht auch um so Themen wie Videoaufklärung in den kriminalitätsbelasteten Orten. Das ist etwas völlig Neues, was jetzt eingeführt wird. Und wir erhoffen uns davon, dass es besser möglich sein wird, in Zukunft sich abzeichnende Gefahren so frühzeitig zu erkennen, dass man sie noch verhindern kann, bevor sie eintreten. Das ist das Ziel des Gefahrenabwehrrechts. Und wir haben alles, was uns das Bundesverfassungsgericht angesichts seiner ja doch strengen Rechtsprechung an Dispositionsfreiheit gelassen hat als Berliner Gesetzgeber, den haben wir jetzt genutzt. Das heißt, die Polizei Berlin nutzt jetzt ein Polizeirecht, wie es in anderen Bundesländern schon seit Jahrzehnten gang und gäbe ist. Nur in Berlin hatte man überwiegend über lange Zeit den Eindruck, Berliner Polizei bräuchte das nicht. Die Gefahren seien hier kleiner als anderswo. Die Wahrheit ist natürlich genau das Gegenteil. In Berlin gibt es die größten Gefahren für die Menschen. Das hat auch was mit der Hauptstadtfunktion zu tun, mit der politischen Metropole und auch mit den Gefahren, die von außen kommen. Ich sage einfach mal ein Stichwort, Angriffe auf die Stromversorgung in Steglitz-Zehlendorf. Das sind ja Dinge, die eben auch ungeheure Gefahren hervorrufen.
Genau. Welche Maßnahmen wirken gegen Gewalt? Dazu kommen wir später noch. Bleiben wir erstmal noch bei dem Sicherheitsgefühl, Maximilian Schirmer. Also diese Polizeipräsenz, das ist das richtige Mittel erstmal, um das Gefühl wiederherzustellen?
Ja, ich wollte da jetzt darauf reagieren, weil das immer nur so ein Teil der Geschichte ist. Und das ärgert mich tatsächlich ein bisschen, dass wenn ich mir diese Stadt gerade angucke, durch sie durchlaufe und sie erlebe, dann merke ich ja nicht nur, dass der Ton rauer wird, sondern ich kann ja greifbar machen, woran das liegt. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir haben in Berlin ein Projekt gehabt, das waren aufsuchende Straßensozialarbeiter, die haben zusammen ein Projekt gestartet mit der Feuerwehr im Kiez, um die Ausbildungszahlen bei der Feuerwehr zum einen zu erhöhen und einen Kontakt der Jugendlichen mit der Feuerwehr zusammenzubringen. Also das heißt, ich sag mal so, da sind die von der Schule in die Feuerwehr gefahren, haben auf den Geräten da rumgetont und die Feuerwehrleute haben zumindest mir danach berichtet, total gutes Projekt, man hat eine gute Verbindung da irgendwie geschafft und mehr Respekt im Kiez geschafft. Das Projekt ist gestrichen worden, gekürzt worden. Die aufsuchenden Straßensozialarbeiter wussten am 31.12. letzten Jahres allerdings nicht, ob sie am 1.1., also über den Jahreswechsel, noch einen Job haben und noch bezahlt wurden. Das heißt, wir wissen genau, wie solche Projekte einfach gekürzt werden und gestrichen werden. Es werden jetzt 12 Millionen Euro ja, in KI-gestützte Videoüberwachung gesteckt und auf der anderen Seite werden Straßensozialarbeiter, Psychologen und alles, das wird weggekürzt. Das heißt, ich kann den einen Teil der Geschichte erzählen und ein objektives Sicherheitsgefühl. Ich kann auch Polizei mit Taser ausstatten. Ich glaube aber, das wird das Sicherheitsgefühl der Leute überhaupt nicht verändern, weil die Menschen, wenn der Frust und sozusagen die Konfrontation in der Stadt weiter zunehmen, dann hilft mir weder eine KI-gesteuerte Videoüberwachung noch ein Taser, sondern ich muss dafür sorgen, dass der Zusammenhalt in dieser Stadt wieder zunimmt und die Leute sich gar nicht erst angreifen wollen. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass man jetzt in irgendeiner Form das als einzige Maßnahme machen kann. Aber ich finde, hier ist völlig die Priorität verschoben worden und das tut dieser Stadt nicht gut.
Auf der einen Seite fehlt es, ja. Wie reagieren Sie denn aber, wenn auf Menschen, die sagen, mich interessiert nicht die Biografie des Täters, ich will, dass der Staat mich schützt?
Nein, die Menschen müssen geschützt werden. Aber wenn sozusagen ein Täter kriminell wird, dann muss ich mir die Frage stellen, kann ich das verhindern, dass es gar nicht erst dazu kommt? Natürlich muss ich die Menschen schützen, das steht ja völlig außer Frage. Aber ich will ja am besten Fall als Staat erstmal dafür sorgen, dass es überhaupt nicht dazu kommt. Weil die Person, die kriminell wird, sucht sich das ja nicht aus. Die steht ja nicht morgens auf und sagt so, heute habe ich mal Lust, kriminell zu werden, sondern das ist ja, meistens sind das Leute, die fast nichts mehr zu verlieren haben. Und das heißt, ich kann ja an der Stelle relativ eindeutig nachgucken, sozusagen, wie ich verhindere. Deswegen ist es natürlich schwierig, im Nachgang Präventionsprogramme irgendwie zu belegen. Aber diese Art und Weise, wie in dieser Stadt gerade miteinander geredet wird, das ist für mich neu und mir blutet ein bisschen das Herz, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich vor 3, 4, 5 Jahren in dieser Art und Weise so konfrontativ durch die Stadt gehen musste.
Dann lassen Sie uns mal versuchen, die Ursachen herauszufinden. Bitte, Herr Brecker.
Ich wollte nur sagen, dass wir ungeheuer viel in die Prävention stecken. Ich teile nämlich den Ansatz, dass es nicht nur um Repression oder Gefahrenabwehr, sondern auch um Prävention geht. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Mittel für Präventionsprogramme, Gewaltschutzprogramme in Berlin in den letzten 5 Jahren verdreifacht worden sind. Wir geben so viel Geld für Prävention aus wie noch nie. In der Geschichte Berlins.
Entschuldigen Sie bitte, den Haushaltsdienst.
Nein, es ist so. Es ist so. Ich kann Ihnen die Zahlen gerne nachliefern. Hat sich vermehrfacht und natürlich steht es völlig außer Frage, dass das auch wichtig ist. Deswegen muss ich dem Eindruck entgegentreten, dass nun hier gekürzt wird zugunsten von Videokameras. Alles ist wichtig. Wir brauchen Prävention, aber bei denjenigen, bei denen die Prävention nicht wirkt, das muss man ja dann auch mal feststellen, es gibt ja trotz erheblicher Präventionsprogramme weiterhin Gewaltkriminalität, muss es eben auch Intervention, das heißt Gefahrenabwehr der Polizei und Repression, das heißt Strafverfolgung durch die Gerichte geben. Alles zusammen ist ein Zusammenspiel, um dem Anspruch, das Recht durchzusetzen und den Frieden zu wahren und die Menschen zu schützen, gerecht werden.
Anna Wendler?
Genau, wir sind jetzt bei den Ursachen von Gewalt, von Kriminalität. Aus wissenschaftlicher Sicht kann man eigentlich sagen, beide, die gerade gesprochen haben, haben recht. Ja, also es gibt eine große Studienlage oder eine sehr, sehr robuste Studienlage, die eben zeigt, wie wichtig Faktoren wie Armut, Bildungsstand, soziale Ausgrenzung als Risikofaktoren für Kriminalität sind. Das heißt, da haben wir Hebel. Das sind Handlungsoptionen, die in der Prävention wirken können, auch über Gewaltpräventionsprogramme hinaus. Das heißt, gute Bildungspolitik, sage ich mal. Aber die werden nicht von heute auf morgen wirken. Ja, das heißt, wenn ich da ansetze, dann wird das einige Jahre dauern. Und das heißt, hier kommen Polizei, Gerichten, Institutionen natürlich schon eine sehr, sehr wichtige Rolle zu. Ob sich Menschen jetzt sicherer fühlen, wenn es mehr Polizeipräsenz gibt, das hängt sicherlich auch davon ab, was ihre Erfahrung mit der Polizei in der Vergangenheit war. Ja, das, ich glaube, da muss man auch dann hinschauen, bei wem löst das was aus.
Roh und rücksichtslos, wie viel Gewalt ertragen wir? Darüber diskutieren wir. Unsere Runde auf dem Podium, Burkhard Dregger von der CDU, der innenpolitische Sprecher im Abgeordnetenhaus dort. Maximilian Schirmer von der Berliner Linken, der Landesvorsitzende. Und Marcel Kuhlmey von der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Dort bildet er Polizistinnen und Polizisten aus, war selbst 25 Jahre lang für die Berliner Polizei im Einsatz. Und Anna Bindler vom DIW, Wirtschaftswissenschaftlerin, von unserem Gastgeber und Kooperationspartner, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Wir reden über Ursachen von Gewalt oder versuchen es zu eruieren, wie denn Gewalt, zunehmende Gewalt entsteht und auch der Eindruck, dass es immer roher und aggressiver wird. Frau Bindler, welche Faktoren sind denn aus der Forschung besonders wichtig, wenn es um Gewaltkriminalität geht, also wie es dazu entsteht?
Geht tatsächlich viel um sozioökonomische Faktoren. Das ist nicht alles, aber es geht viel darum. Das heißt, was sind die Perspektiven für Menschen? Was sehen wir im Sinne von Bildungsperspektiven? Was sehen wir im Bereich der Arbeitsmarktperspektiven? Da gibt es eine sehr, sehr gute Studienlage, gerade im Bereich der Bildung, dass das eigentlich Präventionsfaktor Nummer eins ist. Ja, das heißt, da gibt es wirklich einen großen Hebel, den man nehmen kann. Gleiches im Bereich der Arbeitsmarktperspektiven, insbesondere bei jungen Menschen. Ja, das heißt, Menschen, die den ersten Anstieg vielleicht auch in den Arbeitsmarkt suchen, die sich vielleicht auch im Teenageralter schon überlegen, was sind die Perspektiven, was sind die Chancen, was habe ich zu verlieren? Der Satz kam vorhin schon mal. Das spielt eine große Rolle. Und das heißt, wenn man hier das gut gestalten kann und da ansetzen kann, dann kann man präventiv auch beim Thema Gewalt viel erreichen. Mhm. Das wird nicht alles lösen. Ja? Und das wird vielleicht auch kurzfristig schwierig sein, aber das wäre schon ein wirklich großer Hebel, den man nehmen kann.
Mhm. Burkhard Dregger, also eine andere Sozialpolitik.
Ich glaube nicht, dass die anders sein muss. Ich glaube, dass unsere Sozialpolitik in erster Linie mal auf dem Leistungsprinzip beruht und auch beruhen muss. Das bedeutet auch, dass jeder in erster Linie selbstverantwortlich ist. Und wenn er nicht in der Lage ist, aus welchen Gründen auch immer, seinen Weg selbstbestimmt zu gehen, dann muss er Hilfe haben. Und diese Hilfe muss wiederum Hilfe sein zum Selbstständigwerden. Und ich kann nicht erkennen und bin auch bereit, mich darüber zu streiten, dass das ausgefeilteste Sozialsystem der Welt in der Bundesrepublik Deutschland nun Lücken ließe, die Menschen alternativlos in die Kriminalität schickten. Also ich überzeichne jetzt etwas, damit es klar wird. Niemand ist gezwungen, kriminell zu werden. Ich erwarte von jedermann, dass er sich an Recht und Ordnung hält. Und ich bin bereit, dabei zu helfen, selbstverständlich. Aber es ist eben auch erforderlich, dass jeder eigenverantwortlich ein Stück weit ist. Es kann nicht sein, dass man immer nur auf die anderen guckt oder auf die Solidargemeinschaft und sagt, die ist jetzt verantwortlich, dass ich kriminell werde.
Das aber Burkhard Dregger, wenn die Zahlen doch so eindeutig sind und zeigen, dass stabile Arbeit, Bildungschancen, soziale Absicherung Gewalt tatsächlich verringern kann, herunterschrauben kann.
Ja, die müssen erfolgreich sein im Beruf. Sie sollen einen selbstbestimmten sozialen Aufstieg nehmen. Das muss das Ziel sein. Das ist auch das Ziel von vernünftiger Bildungspolitik. Dass Menschen Selbstständigkeit lernen und die Fähigkeiten erlernen, ihr Leben selbstbestimmt und unabhängig von staatlichen Transferleistungen zu gestalten. Ich wollte deutlich machen, dass jeder auch eine gewisse Eigenverantwortung hat.
Maximilian Schirmer, richtiger Weg?
Also was Sie jetzt gerade wirklich sagen, das geht völlig an der Realität vorbei. Ich bin bei mir im Kiez mit den aufsuchenden Straßensozialarbeitern los. Die gehen zu, die wissen, wo die Kids sind, die vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit, auch eine Vertrauensbasis schaffen müssen und so weiter und so fort. Und bin dort mitgelaufen. Und die erste Frage, die mir stellen, hey, wie geht's, Ausbildungsweg, was hast du vor, Bildung und so weiter und so fort. Und da sagen die, ja, da war um die Ecke eine Postfiliale, ich würde eigentlich gerne Ausbildung bei der Post machen, verdiene aber genauso viel, wenn ich Essen ausfahren würde und muss aber um 5 Uhr morgens aufstehen. Warum soll ich das machen? Rente bekomme ich eh nicht mehr. So, das ist wirklich schwer zu entkräften. Das ist, also natürlich sage ich, ja, und die aufsuchen Straßensozialarbeit, der geht natürlich hin und versuchen zu sagen, nein, und denk doch mal an die Zukunft und so. Aber es ist schwer zu entkräften, wenn ich sozusagen solchen Leuten direkt eigentlich in eine Perspektivlosigkeit reinstarte. Und wenn man jetzt sagt, unser Sozialsystem hat keine Lücken, dann muss ich sagen, das geht an der Realität vorbei. Natürlich gibt es Lücken. Es gibt jede Menge Lücken. Es fallen immer wieder Leute durchs Raster. Wir sehen in ASOG-Unterkünften, also das Gesetz, das vorhin angesprochen wurde, Allgemeines Sicherheitsordnungsgesetz, ja, wir sehen, dass Leute teilweise entlassen werden aus den Gefängnissen und gefährlich sind, dann teilweise in diese Unterkünfte gegeben werden. Dann haben wir in den Bezirken sozialpsychiatrischen Dienst, die haben aber teilweise andere Zuständigkeiten. Und dann gibt es Leute, die aus diesen Unterkünften entlassen werden und nicht die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Wir haben Jugendliche, also ich meine, Präventionsarbeit bei Kriminalität ist ja mehr, als nur hinzugehen und zu sagen, bitte Leute, lasst das Messer zu Hause. Das sind Jugendclubs, die funktionieren, die Vertrauen aufbauen, ja. Das sind genug Lehrer in den Schulen, das sind vielleicht auch Psychologen in den Schulen, die unterstützen und helfen können, ja. Das sind ganz viele, ein Gesamtkonstrukt, und aus diesem Gesamtkonstrukt werden immer mehr kleine Puzzlestücke gerade rausgenommen, weil natürlich in Berlin gerade gekürzt wird. Und genau dort, ich mache Ihnen mal ein Beispiel, wir haben gerade aktuell, der Paritätische hat ja so ein Dokument veröffentlicht, wo klar wird, wie sich zum Beispiel die Bundesregierung gerade gewisse Kürzungen vorstellt. Ich mache wirklich nur ein einziges Beispiel, da geht es um die Hilfen zur Erziehung. Hilfen zur Erziehung haben die meisten Leute keine Vorstellung, das sind Jugendliche, die tatsächlich viel Aufmerksamkeit, die Unterstützung in ganz vielerlei Hinsicht bekommen. Das soll jetzt umgekehrt werden, das heißt nicht, die Jugendlichen haben einen gesetzlichen Anspruch darauf, sondern die müssen sich proaktiv die Hilfe suchen. Das heißt, ich bin ja auch Finanzpolitiker, das heißt, das ist immer ein Vorwand, um hier Gelder zu kürzen. Das ist relativ überschaubar. Das heißt, mit dem, was wir jetzt wissen, kann ich Ihnen fast akkurat ausrechnen, wie viele obdachlose Jugendliche wir in Berlin mehr haben werden. Und wenn ich aus diesem System immer mehr Puzzlestücke rausnehme, dann hat unser Sozialsystem nicht nur Lücken, sondern die werden immer größer.
Aber wie verhindern wir, dass der Verweis auf soziale Ursachen als Relativierung von Gewalt verstanden wird, Herr Schirmer?
Wir müssen doch mal über Wirksamkeit sprechen. Es ist doch, ich kann jetzt mit Polizisten, ich kann mit Feuerwehrleuten sprechen. An dem Zeitpunkt, wo die eingreifen müssen, ist doch das Schlimmste doch schon passiert. Das heißt, ich muss doch auf der einen Seite darüber sprechen, wie ich die Leute schütze. Da sind wir uns, glaube ich, hier alle völlig einig. Völlig einig. Darum geht es auch überhaupt nicht. Es geht doch aber darum, nachhaltig überhaupt erst zu verhindern, dass das passiert. Also das heißt, ich muss wirksam. Das heißt, ich habe es ja vorhin angesprochen. Wenn ich jetzt über Videoüberwachung, KI-gesteuert am besten noch rede, wenn ich über ganz viele verschiedene Maßnahmen spreche, dann setze ich an einem Punkt viel zu spät an. Natürlich muss ich ein Gesamtpaket präsentieren. Ich erlebe gerade aber, dass wir bei den Punkten, wo Jugendliche in Prävention kommen, wo Jugendprojekte gekürzt werden und so weiter, an dem Punkt, den vernachlässigen wir gerade sträflich und setzen auf der anderen Seite dann Mittel ein, die, weiß ich nicht, ob die wirklich wirksam sind. Also ich mache da jetzt mal 3 Fragezeichen drin, ob Videoüberwachung KI gesteuert sein muss. Aber ist egal. Da bin ich vielleicht auch nicht der Experte für. Wofür ich aber gerade kämpfe, ist zu sagen, an der Stelle werden immer mehr Puzzlestücke rausgenommen und das darf nicht sein. Und das passiert in Berlin aber gerade.
Mhm. Anna Bindler?
Ja, es werden jetzt viele Dinge schon angesprochen. Für manche gibt es studienlange mit Evidenz, für manche noch nicht. Ich kann jetzt mal 2 Beispiele rausnehmen. Das eine, was jetzt angesprochen wurde, waren die Jugendclubs. Da gibt es eine Studie aus London zu, die zeigt, dass mit der Schließung von Jugendclubs tatsächlich Jugendkriminalität steigt in diesen Gegenden. Das heißt, da gibt es eine Evidenzlage zu, auch was Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt angehen, kann ich gerne darauf zurückkommen bei Interesse. Das andere aber zum Beispiel bei der Videoüberwachung, auch da gibt es Studien zu und noch nicht mit KI, soweit ich weiß, aber generell Videoüberwachung. Ist das wirksam oder nicht? Nach dem Ursache-Wirksamkeit-Prinzip. Und was man sieht, ist ja, in den Gegenden, wo Videoüberwachung installiert wird, geht Kriminalität zurück. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kamera in dem Bahnhof aufhänge, dann kann ich davon ausgehen, dass wahrscheinlich dort ein Abschreckungseffekt stattfindet und dort Kriminalität sinkt. Was man aber auch sieht, ist, dass es Verschiebung gibt. Das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass die Kriminalität nicht mehr stattfindet, sondern es ist möglich, dass sie woanders stattfindet.
Außerhalb der Kamera sozusagen.
Genau, außerhalb der Kamera, genau. Ne, das ist ja sichtbar, wo die Kamera ist. Da hängen Schilder, hier ist eine Kamera. Das hat den Abschreckungseffekt, den gewünschten in dem Bereich. Aber die Frage ist, was passiert außerhalb des Bereichs? Und das sind natürlich dann auch politische Fragen. Ja? Also möchte ich bestimmte Orte oder Ressourcen an bestimmte Orte schicken, um diese sicherer zu machen? Was nehme ich dafür in Kauf? Aber es gibt eben schon Evidenz, die zeigt, dass diese Mittel auch wirksam sind. Genauso wie Polizeipräsenz.
Total spannend.
Wir sind schon.
Ja, bitte.
Nein, das finde ich total spannend. Und ich habe ja vorhin erwähnt, dass bei der BVG ungefähr 10% zurückgegangen ist. Und da gibt es immer die Begründung, dass es mit der Videoüberwachung gemacht wird, aber gleichzeitig auch steigender Präsenz von Sicherheitskräften, auch Leuten, die dort ins Gespräch gehen, wie vorhin ja auch schon erwähnt wurde. Also erstmal, ich sag mal, deeskalierend irgendwie einwirken. Kann man das so klar trennen?
In dem spezifischen Beispiel kenne ich jetzt keine Studie, die das genau macht. Ich kann Ihnen aber berichten, dass es Studien gibt zur Wirkung von Polizei. Und was ist der kausale Zusammenhang, also der ursächliche Zusammenhang, die Wirkung von Polizei auf Kriminalität? Wir haben das selber uns mal angeschaut, ein Beispiel aus der Geschichte. 1829 wurde die erste professionelle Polizei gegründet, das war in London. Was passiert? Wir sehen einen Rückgang in Gewalt. Ja, das heißt, dort allein durch Polizeipräsenz, durch einen Auftritt, vielleicht eine Veränderung in der Professionalität, sieht man diese Rückgänge. Wenn ich das jetzt übertrage, das ist natürlich jetzt ein weiter Bogen, den ich spanne von London 1829 zur BVG heute. Aber ich würde davon ausgehen, dass es beide Effekte gibt, die vielleicht ineinander greifen können, sodass hier effektive Prävention und Abschreckung zusammenwirken und eben diese zwei Säulen zusammenkommen.
Wir sind jetzt schon bei den Lösungen und bei den Maßnahmen, wie wir in irgendeiner Weise Gewalt eindämmen können. Wir haben also auf der einen Seite Forderung nach klaren Regeln, nach konsequenterer Durchsetzung auch. Auf der anderen Seite der Hinweis, dass es ohne soziale Stabilität eben auch nicht geht, eine der Ursachen von Gewalt sei. Was müsste sich also ändern in den Zügen, bei der Polizei, in der Stadtpolitik? In zwei Schritten, was müsste kurzfristig passieren, damit Fälle wie der Tod eines Zugbegleiters weniger wahrscheinlich werden? Und was braucht es langfristig eben, damit Gewalt insgesamt zurückgeht? Und wie erfolgreich sind vielleicht auch schon die Projekte, die wir kennen und angestoßen haben, gerade hier in der Stadt? Marcel Kuhlmeier, wenn Sie aus Sicht von Bahn und Sicherheitspersonal sprechen würden, was sind zwei Maßnahmen, die sich relativ schnell umsetzen ließen, um Gewalt in Zügen zu verhindern?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass wir eigentlich schon relativ gut aufgestellt sind. Und die Frage ist halt, ob wir tatsächlich mit neuen Maßnahmen, also sowohl Polizei, BVG, ÖPNV, ob wir damit tatsächlich mehr Sicherheit schaffen. Also wir haben ja gerade schon über Videoüberwachung gesprochen. Bodycams sind immer wieder so eine Diskussion. Was hilft mir eine Bodycam letztendlich? Wenn ich angegriffen werde, dann wird nur der Vorfall gefilmt. Also die Frage tatsächlich, Gewalt zu verhindern, ich glaube, also haben wir schon ein gutes Level geschaffen. Herr Dräger hat es ja angesprochen, auch was so jetzt von staatlicher Seite Gesetzgebungsverfahren gelaufen ist. Ich glaube, da haben wir sehr viel. Was mich immer wieder bewegt, selber auch als Vater oder als Menschheit in dieser Stadt, dass man schon sagen muss, wir müssen, also gerade wenn wir die Überschrift nochmal sehen, roh und rücksichtslos, geht es ja noch um die Stufe davor, also bevor überhaupt Gewalt entsteht. Mhm. Und wie kommen denn Menschen überhaupt dazu, dass sie halt so sind? Und da ist, ja, ich will jetzt keine große Sozialpolitik machen, bin auch kein Sozialpolitiker, aber da fängt es bei mir in der Kita an. Ja? Also wie ist der Betreuungsschlüssel in der Kita? Wie können sich da die Erzieher drum kümmern, gerade in dieser prägenden Phase 1 bis 6 Jahre und auch in der Schule? Wir hören es immer wieder aus den Problemen, Schulen mehr oder weniger, Sozialarbeiter, die überfordert sind, weil genau das, was Herr Schurmeier auch geschildert hat, die stehen halt da und sagen, ich habe doch eh keine Zukunft. Ne? Ich bin eh verlassen. Und dann neigen sie halt zu Kriminalität. Und wenn wir uns dann das polizeilich mal angucken, was kann denn die Polizei letztendlich machen? Die Täterin begeht eine Gewalttat, letztendlich fester Wohnsitz. Das heißt also, es wird die Identität aufgenommen, vielleicht noch erkennungsdienstliche Maßnahmen und dann kann diese Person wieder gehen. Die Person hat danach irgendwann so viel Straftaten begangen, die weiß gar nicht mehr, warum sie gerade vor Gericht steht. Mhm. Denen ist eigentlich letztendlich alles egal. Also ich glaube, dass so rein die polizeilichen Mittel und es gibt auch in der zentralen Dienstvorschrift der Polizei gleich zum Anfang, Rolle und Selbstverständnis der Polizei steht drin, die Polizei kann keine gesellschaftlichen Probleme lösen, sondern das ist Aufgabe der Politik. Mhm. Und das ist es eigentlich auch letztendlich.
Aber als kurzfristige Maßnahme wäre zum Beispiel im Zug ja möglich, dass da immer Bundespolizei zum Beispiel mitfährt, standardmäßig.
Ja, aber also auch dazu haben wir selbst an der Hochschule auch schon Projekte gemacht. Dafür haben wir einfach nicht das Personal. Also wenn man sich wirklich mal die Strecken anguckt, also alleine Berlin, das Netz Berlin geht auch weit nach Brandenburg rein, also die Zuständigkeit der Bundespolizei. Und im Grunde genommen, man kann nicht in jedem Zug einen Bundespolizisten sitzen, so viel haben wir gar nicht.
Burkhard Dregger, was wäre aus Ihrer Sicht zwei kurzfristig wirksame Maßnahmen, die umgesetzt werden müsste bei Polizei, Justiz, Gesetzgebung?
Ich glaube, unsere Aufgabe ist, die Polizei überhaupt arbeitsfähig zu halten. Wir haben eine ungeheure Schwierigkeit bei der Nachwuchsgewinnung. Und wenn wir das Niveau, über das wir uns gerade beklagen, halten wollen, dann müssen wir viel erfolgreicher werden bei der Nachwuchsgewinnung. Dass wir die Polizeibeamten ordentlich ausstatten, technisch und natürlich mit den notwendigen Befugnissen, das ist im Grunde erledigt. Das Zweite, was ich mir wünsche, ist dieser Soft-Factor, dass wir alle als gesellschaftlich Verantwortliche es nicht der Polizei überlassen, Frieden zu stiften oder der Politik alleine. Also ob die 159 Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus nun den Frieden stiften können, das halte ich für sehr unrealistisch. Sondern es ist verdammt nochmal eines jeden Staatsbürgers Pflicht, in seinem Umfeld dafür zu sorgen, auf Menschen einzuwirken, zu sehen, wenn jemand Hilfe braucht. Zum Beispiel bei dem Stromausfall in Steglitz-Zehlendorf, dass man den Nachbarn sieht, der in Not ist und ihm hilft, dass dieser gesellschaftliche Zusammenhalt wächst. Und das müssen wir vorleben. Insofern haben wir da auch eine führende Verantwortung. Mhm. Dazu brauchen wir Interreligiosität, also interkulturellen Austausch, interreligiösen Austausch. Ich selbst exerziere das in meinem Wahlkreis mit vielen Akteuren. Und es braucht immer wieder auch Leute, die neue Impulse geben. Und das muss im Grunde eine staatsbürgerliche Pflicht sein, sich daran zu beteiligen und sich nicht zurückzuziehen hinter seinen eigenen Laptop, seinen eigenen Fernseher oder seinen eigenen Kachelofen zu sagen, damit habe ich nichts zu tun, ich fahre lieber dreimal im Jahr im Urlaub. Das halte ich für unverantwortlich. Wir müssen alle ein bisschen was dafür tun.
Das sind dann aber auch langfristig wirkende Maßnahmen. Wir sind noch bei dem, was schneller helfen könnte. Was ist denn mit härteren Strafen, einer besser und wirkungsvolleren Justiz und einer durchsetzungsfähigeren Justiz?
Also härtere Strafen brauchen wir nicht. Die Strafmaße sind in der Regel gut durchdacht und auch auskömmlich. Es wäre ganz schön, sie würden auch manchmal ausgeschöpft. Das ist aber eine Entscheidung der Justiz. Aber wir haben in der Tat, da haben Sie einen richtigen Punkt angesprochen, viel zu viele Einstellungen von Strafverfahren. Und zwar nicht, weil die Schuld gering ist, sondern weil die Justiz einfach überanstrengt ist. Weil wir die Kapazitäten der Justiz nicht entsprechend der Polizei aufgebaut haben. Also gerade bei Wiederholungstätern ist das eine frustrierende Erfahrung, die uns auch Polizeibeamte häufig berichten. Die führen Festnahmen durch, machen Identitätsfeststellungen, schreiben Berichte. Und irgendwann geht dann die Akte an die Staatsanwaltschaft und dort kommt dann ein Einstellungsbescheid im Grunde aus Überarbeitung, obwohl das eine StPO nicht vorgesehen ist. Das ist aber unsere Verantwortung als auch Haushaltsgesetzgeber. Und natürlich sind die Ressourcen knapp. Es ist immer die Frage, wo investieren wir mehr? Noch mehr in Gewaltschutzprogramme oder ein bisschen mehr in die Justiz? Und darüber müssen wir uns auseinandersetzen. Alles ist wichtig und alles hängt auch miteinander zusammen. Und diese Aufgabe wollen wir uns gerne stellen.
Maximilian Schirmer?
Zwei ganz konkrete Maßnahmen. Ne? Mhm. Ja. Aus meiner Sicht hätte ich jetzt eine Reihe, aber zwei, die mir persönlich auch ganz wichtig sind. Das eine ist, wir müssen an den Schulen, weil dort ist eine Überforderung auch des Personals, also der Lehrerinnen und Lehrer, oft zu spüren. Und wir erleben, es gibt immer wieder Pilotprojekte, nicht nur mit Schulsozialarbeitern und Schulpsychologen, sondern eben zum Beispiel auch mit Schulgesundheitsfachkräften. Also die sich die Zeit nehmen, die Lehrerinnen und Lehrer meistens nicht mehr haben, um nicht nur Vertrauen aufzubauen, sondern auch Informationen weiterzugeben. Also Herr Dregger, ich nehme Sie da mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt beim Wort, ja. Weil jeder Sozialarbeiter und jede Sozialarbeiterin könnte im Schlaf runterbeten, was es bräuchte, um genau diesen Zusammenhalt zu stärken. Weil das ist ja, also das muss man konkret politisch umsetzen, die Orte dafür schaffen, die finanzielle Unterstützung dafür geben und das muss man konkret machen. Und die zweite Sache, also an den Schulen, Personal, das die Lehrerinnen und Lehrer entlastet und für die Kinder da ist und sich tatsächlich Zeit nimmt. Und das ist keine langfristige, eine kurzfristige Maßnahme, weil ein Schulpsychologe oder eine Schulpsychologin kann sich sofort hinsetzen und eine Vertrauensbasis schaffen, um mit den Leuten ins Gespräch zu gehen. Und das zweite sind multiprofessionelle Teams bei Menschen mit psychischen Belastungsstörungen, weil wir erleben immer wieder, dass Menschen dort einfach durchs Raster fallen, egal ob es Entlassungsmanagement der Krankenhäuser ist oder ob es in den ASOC-Unterkünften oder überhaupt in Unterkünften ist sozusagen, wo die sind, die fallen dort durchs Raster. Und die Polizei kommt zum Einsatz, wenn es zu spät ist. Das heißt, wir brauchen Menschen, die sich umfassen, die eigentlich wissen, um welche Leute es sich handelt, die dort immer wieder zugehen, die auch nachfragen und Unterstützungsleistung und tatsächliche Hilfe geben, und zwar im konkreten Fall.
Dann reden wir jetzt darüber, was dann langfristig wirkt und eine Gesellschaft dann auch verändern kann und sie vielleicht weniger gewalttätig erscheinen lässt oder auch tatsächlich sein lässt. Anna Windler, es gibt ja schon viele Instrumente, auch hier gerade in Berlin, der Gewaltprävention von Jugend bis zu den Erwachsenen, die seit Jahren installiert sind, die nach den Silvesterkrawallen vor ein paar Jahren nochmal sehr intensiviert wurden. Welche Ergebnisse gibt es denn aus der Forschung, inwiefern diese Präventionsprojekte wirkliche Erfolge haben? Also Gewalt weniger wird dadurch.
Genau, ich würde hier den Bogen schlagen zur Forschung aus dem internationalen Kontext. Ich kenne jetzt selber keine Studie aus dem Berliner Kontext und die Kollegen, Kolleginnen mögen es mir verzeihen, wenn ich was übersehen habe. Insgesamt sind Programme extrem erfolgreich, wenn es um Wiederholungstäter, Täterinnen geht, die sehr gezielt reingehen. Das sehen wir zum Beispiel in den USA, wo es Programme gibt, die wirklich versuchen, Risikogruppen zu identifizieren. Das sind teure Programme, die dann reingehen und eben mit einem Zusammenklang von Bildungsmaßnahmen, von psychologischer Unterstützung, von vielleicht beruflicher Unterstützung, Praktika, Sommerjobs und so weiter reingehen. Die sind extrem erfolgreich, um Gewalt zu reduzieren.
Also die Jugend, die müssen wir kriegen. Da hat Herr Kuhlmann dann also recht. Am besten schon im Kindergarten anfangen und da kräftig investieren. Burkhard Dregger, Politik kommt da ja auch eine Aufgabe zu, gerade in diesen Zeiten, wo viele Menschen sich verunsichert fühlen durch verschiedene Bedingungen, die uns von außen und auch von innen aufgedrückt werden, die vielleicht auch dafür sorgen, dass es immer aggressiver und rücksichtsloser zugeht. Was kann Politik oder sollte Politik da stabilisierend dazu beitragen?
Erstmal sollten wir auf Wissenschaftler und erfahrene Menschen hören und das ernst nehmen. Und dann müssen wir das Kunststück vollbringen, also jedenfalls in der Rolle als Haushaltsgesetzgeber Prioritäten zu setzen, weil nicht alle guten Ideen finanziert werden können. Das ist wie in jedem Privathaushalt auch, so ist es auch beim Landeshaushalt. Und deswegen geht es dann darum, was wird von der Mehrheit besonders wichtig erachtet. Ich will nur auch eins sagen, die Erwartung gegenüber den Schulen ist immens. Die sollen im Grunde Reparaturbetrieb für alle gesellschaftlichen Fehlentwicklungen werden. Das fängt an mit der Medienkompetenz, der IT-Kompetenz von Schülern bis zur aufsuchenden Betreuung von Familien, deren Kinder gewalttätig geworden sind. Aber dann müssen wir auch noch mehr dafür sorgen, dass sie entsprechend ausgestattet sind. Ich darf noch die letzte Anmerkung machen. Berlin gibt pro Kopf Schüler das meiste Geld aller Bundesländer aus. Das heißt, es liegt nicht am mangelnden Geld, dass wir in Schule und Bildung investieren. Kein Bundesland investiert so viel. Aber offenbar sind unsere Aufgaben auch besonders immens. Und das hat möglicherweise ja soziologisch auch etwas mit einer Großstadt zu tun, mit den sehr spezifischen Herausforderungen, die sie mitbringt.
Also Schule überfordert, Anna Windler?
Das ist eine riesengroße Aufgabe für die Schulen, und das sagen wir nicht aus einer Leichtigkeit hier heraus, sondern weil es eben die Studienlage hergibt. Ja. Das ist der große Hebel. Gleichzeitig gebe ich Ihnen total recht, wenn Sie vorhin gesagt haben, Gewaltprävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Handlungsoptionen. Welche politischen Handlungsoptionen gibt es aus Sicht der Linken, Maximilian Schirmer?
Ich glaube, zur Bildungspolitik müssen wir nochmal ein extra Panel machen. Ich würde sagen, es braucht tatsächlich eine Doppelstrategie. Auf der einen Seite muss die Sozialpolitik vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Wir haben Projekte in Berlin, die hangeln sich von Jahr zu Jahr zu Jahr. Die wissen nicht, ob sie in ein oder zwei Jahren überhaupt noch weiterarbeiten können. Langfristige Vertrauensbindung mit Jugendlichen, die Zeit brauche. Ich habe aufsuchende Straßensozialarbeiter, die sozusagen in die Camps gehen, dort Vertrauen aufbauen und die Leute tatsächlich unterstützen. Auch wenn dann die Papiere oder so nochmal geklaut werden, dann wieder mit den Leuten hingehen und die neu erstellen und so weiter. Das braucht meistens Jahre, dafür ein halbes Jahr oder für ein Jahr die Finanzierung zu geben, reicht einfach nicht aus. Das heißt, Planungssicherheit und tatsächlich langfristige eine Idee davon, in welche Richtung es gehen soll, und sich nicht immer nur vom Programm zu Programm handeln und hangeln. Und auf der anderen Seite denke ich, dass wir gesellschaftlichen Zusammenhalt auch dadurch organisieren müssen, dass die Menschen soziale Sicherheit brauchen. Also wenn ich erlebe, dass die Leute gerade Angst haben, immer stärker in Armut zu fallen, wenn ich weiß, in Berlin jedes fünfte Kind oder jedes vierte Kind inzwischen lebt in Armut, wenn ich weiß sozusagen, dass jede zweite Familie inzwischen nach Abzug der Armut sozusagen Angst davor hat, sich die Miete die nächsten Jahre nicht mehr leisten zu können, dann sind es reale Verlustängste, die dazu führen, dass die Menschen sich stärker zurückziehen und eben nicht einfach mal eben das nächste Nachbarschaftsprojekt noch starten. Das heißt, eine soziale Sicherheit und eine soziale Stabilität umsetzen und gleichzeitig Präventionsprogramme jetzt schnell auf die Straße bringen.
Also wir haben es gehört, es ist eine große Aufgabe, Gewalt in irgendeiner Weise zu verhindern bzw. sie abzuschwächen, den Ton weniger aggressiv werden zu lassen. Die Lösungsansätze sind groß, die Herausforderungen ebenfalls. Wir können sie heute Abend nicht lösen, aber bis hierhin vielen Dank an das Podium. Roh und rücksichtslos, wie viel Gewalt ertragen wir? Was können wir gegen Gewalt unternehmen? Das war unsere Diskussion im RBB 24 Inforadio Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Marcel Kuhlmey, Professor für Risikomanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, bildet Polizistinnen und Polizisten aus. Burkhard Dregger für die CDU im Abgeordnetenhaus Berlin, Maximilian Schirmer, der Landeschef der Berliner Linken und natürlich Anna Bindler vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, unserem Kooperationspartner. Mein Name ist Sandra Schwarte. Ich danke sehr für die Diskussion. Dankeschön.
Dankeschön.
Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.